Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie zu antworten. Alles andere, ob die Welt drei Dimensionen hat, oder der Geist 9 oder 12 Kategorien hat, das kommt später, das sind nur Spielereien. Erst muss man antworten. Galileo Galilei, der im Besitz einer bedeutsamen wissenschaftlichen Wahrheit war, widerrief sie mit der größten Leichtigkeit, als sie sein Leben gefährdete. In gewissem Sinne tat er recht daran. Diese Wahrheit war den Scheiterhaufen nicht wert. Ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde, das ist eine zutiefst gleichgültige Frage. Um es genau zu sagen, es ist eine nichtige Frage. Hingegen sehe ich viele Leute sterben, weil sie das Leben nicht für lebenswert halten. Der Selbstmord ist in erster Linie nicht eine Sache der Gesellschaft. Der Wurm sitzt im Herzen des Menschen. Das sind drastische Worte, das sind nicht meine Worte. So beginnt Albert Camus, ein bekannter französischer Philosoph und Schriftsteller, sein Werk Der Mythos des Sisyphos, den er mitten im Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Er stellt die entscheidende Frage des menschlichen Lebens, ob es wert ist, es gelebt zu werden oder nicht. Nun, was hat diese Frage mit den beiden vorgelesenen Bibelstellen aus dem Matthäus-Evangelium zu tun? Direkt gesehen zunächst einmal nicht allzu viel. Doch auch da taucht eine Grundfrage auf, die für das christliche Leben von entscheidender Bedeutung ist. Nämlich die Frage der Menge, als Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einzieht. Wer ist dieser? Auf Wienerisch, wie wir es gehört haben. Erst, wer ist es? Wer ist dieser Jesus? An der zweiten vorgelesenen Stelle die Frage Jesu an die Jünger selbst. Wer sagt denn ihr, wer bin ich? Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Es ist die Frage nach dem Wesen dieser Person, Jesus von Nazareth. Ist es das Wesen der Philosophie, auf die Frage zu antworten, ob das Leben es wert sei, gelebt zu werden oder nicht? So ist es das Wesen der Theologie, auf die Frage zu antworten, wer Jesus von Nazareth ist. Und ich bin überzeugt und ich glaube, dass diese beiden Fragen zusammenhängen. Wir haben was miteinander zu tun. Heute feiert die Christenheit Palmsonntag. Wir haben die dazugehörige Geschichte in 2 Versionen gehört. Was mich an dieser Erzählung jetzt besonders interessiert, ist die Aufregung der Menge in der Stadt, als Jesus eingezogen ist auf dem Esel. Die Leute spürten, dass dieser Mensch was Besonderes ist, hat Kranke geheilt, stand auf der Seite der Armen und er hatte die verhasste geistliche und weltliche Elite herausgefordert, provoziert und vieles noch mehr. Klar, dass die Leute auf seiner Seite standen. Kein Wunder, dass sie in Jubel ausgebrochen sind, Palmzweige auf den Boden streuten, als Symbol für den Einzug eines Königs in die Stadt. Jeder war gespannt, was dieser Mensch in der Hauptstadt kurz vor den großen Festlichkeiten des Passafestes machen wird. Wer ist er? Wer ist dieser? Fragten sie. Und die Menge gab sofort eine Antwort. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das war zu damaliger Zeit wohl die herrschende Meinung über Jesus. Denn ebenso antworteten die Jünger auf die Frage Jesu, was denn die Leute über ihn sagen würden. Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Jesus wird also immer mit lauter Propheten aus dem Alten Testament verglichen, oder jetzt mit Johannes dem Täufer aus dem Neuen Testament. Und alle diese Propheten haben besondere Taten vollbracht. Wir haben Gottes Willen auf heilvolle und manchmal auch auf unheilvolle Art und Weise verkündigt. Jetzt ist die Frage, war die Meinung des Volkes über Jesus von Nazareth richtig? Wenn Jesus uns heute fragen würde, was die Leute von ihm sagen, was müssten wir ihm antworten? Es gab und gibt unterschiedliche Deutungen von Jesus. Und alle ihre Deutungen haben ihre unterschiedliche Konjunkturen. Im 18. und 19. Jahrhundert war Jesus der Verkünder großer sittlicher Gebote. Seine einwandfreie moralische Haltung sollte für uns Menschen Vorbildcharakter haben. Das war das Jesusbild des 18. und 19. Jahrhunderts. Im Kommunismus war er einer, der auf der Seite des unterdrückten Proletariats war und für brüderliche Solidarität eingestanden ist. Unter den deutschen Christen im Dritten Reich war er ein Befreier von den angeblich moralisierenden Geboten des Judentums. In der 68er-Bewegung war er ein Herausforderer des Establishments, der für gesellschaftliche Emanzipation eingestanden ist. In der Esoterik-Szene ist er der ganzheitliche Heiler, der körperliche und seelische Krankheiten mittels Energieflüsse und manch anderem heilt. Und daneben gibt es eine Reihe von anderen Jesusbildern. Die Deutungen sind unendlich viele. Ich kann gar nicht sie alle aufzählen. Diese Bilder haben alle ihre Glanzzeiten und alle ihre Verfallszeiten, kommen und gehen. Und meistens stammen sie eigentlich auch von Nichtchristen, beziehungsweise sind sie von der herrschenden gesellschaftlichen Meinung stark beeinflusst. Die meisten Bilder über Jesus sagen mehr aus über die Zeit, in der sie entstanden sind, als über Jesus selbst. Das war zur Zeit Jesu nicht anders als heute. Damals war er ein großer Prophet. Heute ist er der Vorkämpfer für Toleranz, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit. Das sind die Schlagwörter unserer heutigen Zeit. Und welches von diesen Bildern, welches von diesen vielen Deutungen über Jesus ist nun richtig? Woran sollen wir uns da halten? Muss doch einen verzweifeln, wenn wir so viele Bilder über Jesus haben. Welchen sollen wir aussuchen? Welchen Jesus? Wo können wir sicher sein, dass das der richtige Jesus ist? Auch noch eine Frage. Weiß die Kirche, weiß die Gemeinde, wissen die Christen, eine Antwort zu geben auf diese Frage? In einem intimen Augenblick fragt Jesus die Jünger selbst, wer er denn sei. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit weg von der Menge, weg von den Modeantworten der Zeit, hin zu einer direkten persönlichen Anrede. Wer bin ich für euch? Er will eine ganz persönliche Antwort von jedem Einzelnen. Damals bei den Jüngern und genauso heute. Er sagt, lasst jetzt mal außer Acht alles, was über mich so dahergeschwatzt wird und beantwortet mir die Frage, wer ich für euch bin, für euch ganz persönlich. Da sind wir auf einmal nun selbst gefordert, ganz persönlich. Und Petrus als der Repräsentant der Jünger tritt hervor, spricht, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, nach der Luther-Übersetzung, die ich verwendet habe. Auf dieses Bekenntnis hin antwortet Jesus mit einer Verheißung. Selig bist du, glücklich gepriesen bist du, Simon, Sohn von Jonas, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Diese Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist und des lebendigen Gottes Sohn, das stammt nicht von uns Menschen. Von uns selbst aus kommen wir nicht zu diesem Gedanken. Es muss von oben kommen, diese Erkenntnis. Die Offenbarung. Jesus antwortet weiter, und du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Oder wie die katholische Einheitsübersetzung auch sagt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Kann beides einsetzen. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was geschieht hier? Erstens, Petrus wagt es, sich von der herrschenden Meinung der Zeit sich zu distanzieren. Er wagt es, nicht die herrschende Meinung, was die Allgemeinheit über Jesus sagt, zu übernehmen. Er wagt es, ein eigenes Bekenntnis zu sagen, das sich von denen der anderen herrschenden Jesusbilder deutlich unterscheidet. Er bekennt, dass vor ihm der Messias steht, der Christus, der Gesalbte Gottes. Christus bedeutet, das ist ein griechisches Wort und bedeutet nichts anderes als Messias, als der Gesalbte Gottes. wo ihm steht der Erlöser des Volkes Israel. Und weiter sagt er, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Der Punkt ist, dass hier nicht irgendein besonderer, außergewöhnlicher Mensch vor Petrus steht. Das auch, er ist ein besonderer, außergewöhnlicher Mensch. Aber das Bedeutende ist, dass hier Gottes Wesen und Gottes Herrlichkeit in einfacher Menschengestalt begegnet. An ihm, an dieser Person, Jesus von Nazareth, erkennen wir, wie Gott in Wahrheit ist. Die vielen Jesusbilder aus vergangenen und gegenwärtigen Zeiten betonen diese oder jene Taten von Jesus. Und jeder von ihnen hat durchaus auch etwas Wahres erkannt. Es ist ja nicht so, dass diese Bilder falsch wären. Es ist ja nicht so, dass Jesus kein Prophet gewesen wäre. Aber das volle Wesen von Jesus Christus kennen sie nicht. Dabei kommt es entscheidend auf diese Erkenntnis an und auf dieses Bekenntnis, dass uns Gott in Jesus von Nazareth begegnet. Es kommt auf diese Begegnung an. Es kommt auf dieses Du an. Du bist Christus. Was antwortet Jesus? Du bist Petrus. Es entsteht eine Begegnung. Als die Menge sagte, es ist der Prophet, da gab es keine Begegnung. Jesus antwortet auf diese Antwort nicht. Du bist Christus, du bist Petrus. Setze deinen eigenen Namen hinein, statt Petrus. Dann entsteht eine Begegnung. Zweitens ist es so, dass dieses Bekenntnis nicht ohne Folgen bleibt. Die Modebilder über Jesus kann man in ein Buch aufzeichnen, die dann getrost in ein Regal stellen und dort lassen. Es entsteht keine Veränderung. Im eigenen Leben muss man nichts ändern durch diese Bilder. Denn schließlich soll Jesus ja einfach nur die bereits vorherrschende Meinung bestätigen. Es war im Dritten Reich so, es war in den 68ern so, das ist auch heute so. Vorherrschende Meinung wird einfach auf Jesus übergestülpt. Das heißt einfach, wir müssen uns nicht ändern, denn Jesus ist eh auf unserer Seite. Aber Jesus schweigt auf solche Vorstellungen. Wir gehen ihn nichts an. Er gibt diesen Menschen keine Verheißung, keinen Segen mit auf den Weg. Doch anders als bei Petrus. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Profis unter euch wissen, dass sich die katholische Kirche, dass die Päpste als die Nachfolger von Petrus, als dem ersten Bischof von Rom, sich auf diesen Vers berufen, um ihre besondere Stellung zu legitimieren. Und wer im Petersdom im Vatikan war, der hat davon einen guten Eindruck, was dieser Vers bedeutet, wenn in der Kuppel in überlebensgroßen Buchstaben, in 2 Meter großen Buchstaben, dort steht dieser Vers auf Latein. Tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesia meam. In so diesen Buchstaben, lateinischen Buchstaben steht das dort. Und ich gebe der katholischen Kirche recht, dass sich die Kirche auf diese Verheißung berufen darf. Die Kirche ist berufen, ihre Werke auf dieses Bekenntnis hinzubauen. Baut die Kirche auf anderen Jesusbildern als auf dieses Christusbekenntnis, dann hat sie mit dem Wesen der Kirche nur noch wenig zu tun. Nur wenn die Kirche auf diesem Fundament, auf diesem Felsen bleibt, hat sie Aussicht, dass sie auch in Zukunft bestehen bleibt. Alles andere ist dem Untergang geweiht. Jesus schildert das eindrücklich in der Bergpredigt. Wer sein Haus auf Felsen baut, der muss die Stürme der Zeiten nicht fürchten. Die Flut kommt, aber das Haus bleibt bestehen. Wer allerdings auch sein Leben auf andere Prinzipien baut, wer sein Haus auf Sand baut, dessen Haus wird bei der ersten Flut weggespült werden. Es wird zusammenbrechen. Kirche, Gemeinde und Christen sind berufen, ihr Lebenswerk auf ein Fundament zu bauen, auf dieses Christusbekenntnis hin. Unterschied jetzt zur katholischen Kirche glaube ich allerdings, dass jeder Christ berufen ist, ein Fels zu sein, ein Fundament zu sein. Jeder und jede in seinem Bereich, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es an der Schule, sei es im Studium, sei es in der Familie, sei es ganz konkret hier in der Gemeinde, in bestimmten Funktionen. Überall sind wir berufen, ein Fels zu sein. Wenn wir unser Leben auf dieses Christusbekenntnis hinbauen, dann hat das mehr Kraft und Beständigkeit, als wenn wir unser Leben auf anderen Prinzipien bauen. Auch wenn das auf den ersten Blick so schwierig ist, das zu verstehen. Doch es kommt auf das Vertrauen an, auf den Glauben. Wir dürfen den Verheißungen Jesus vertrauen. Wenn er sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dürfen wir darauf vertrauen. Wir können das nicht wie wissenschaftlich bestätigen oder sagen, ja, genau so ist es, so wird es immer sein, aber wir können darauf vertrauen. Und er sagt, die zerstörerischen Kräfte, Luther übersetzt die Pforten der Hölle, oder die Macht des Todes, wie wir in anderen Übersetzungen gehört haben, die werden diesen Felsen nicht umschmeißen. Felsen wird bleiben. Unser Leben wird nicht so leicht aus den Fugen geraten. Das Christusbekenntnis ist stärker als die vielen Botschaften dieser Welt, die tagtäglich auf uns einströmen, unser Leben bestimmen wollen. Es ist ganz schön viel Macht, so ein Felsen zu sein, drückt Stärke und Kraft aus. Aber genau das ist den Christen verheißen. Ich glaube, dass wir stärker vertrauen müssen auf diese Verheißung. Das setzt aber voraus, dass wir den Willen Gottes in vielen Punkten gut kennen. Unterordnen unter den Willen Gottes ist daher die Voraussetzung, um diese Vollmacht, die uns verheißen ist, zu leben. Genau das tat unser lieber Petrus dann doch nicht. Genau darin ist er uns Warnung und Mahnung. Als nämlich Jesus seinen zukünftigen Weg klarer offenlegte und sagte, dass er leiden und sterben müsste, dass er von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und so weiter, von den Ratsältesten verraten wird und vor den Gerichten überantwortet wird und dass er einen qualvollen Tod sterben müsste, da nahm ihn Petrus, sicherlich wohlmeinend, ihn zur Seite, sprach zu ihm, mein Gott, Gott behüte dich, Gott bewahre dich, Jesus. Nein, das soll dir ja nicht passieren, das soll nicht geschehen. Alles soll geschehen, aber nur das nicht. Wir sind häufig versucht, Gott auf unsere Seite zu ziehen und ihm zu sagen, was er tun soll und was er nicht tun soll. Ohne es vielleicht auch wirklich direkt zu beabsichtigen, aber das liegt in unserer Natur drinnen. Wir wollen unsere eigenen Sichtweisen bestätigen und bestärken. Die Kirche war nie frei von diesen Versuchungen. Dies geschah immer dann, wenn sie sich weigerte, das Eigentliche an Jesus Christus zu achten, nämlich sein Leiden und sein Tod am Kreuz. Denn neben dem, dass Gott uns in Jesus von Nazareth begegnet, ist das Kreuz das Entscheidende an dieser Person, Jesus Christus, das die meisten Jesusbilder vergangener und gegenwärtiger Zeiten verkennen. Dass Gott durch die Schöpfung regiert und großartige Natur- und Moralgesetze schafft, das kann uns noch irgendwie einleuchten. Dass Jesus eben ein großartiger Mensch war, das auch, das kann uns auch noch einleuchten, unser Verstand. Was soll dann das Kreuz? Welchen Platz hat das Kreuz? Wie sollen wir damit umgehen? Soll Gott tatsächlich so schwach gewesen sein, dass er es nicht weiter als bis zum Kreuz geschafft hat? Doch der einzig geborene Sohn Gottes stieg für uns ans Kreuz, vergoss sein teures Blut, damit wir leben können. Die Menge, die noch zu Palmsonntag, als Jesus eingezogen ist, noch voller Überzeugung den Propheten aus Nazareth bejubelt hat, hat bereits wenige Tage später die Parolen der Zeit skandiert und sie von geschickten Meinungsmachern angestiftet, das kreuzige ihn aus voller Lautstärke, aus voller Kehle heraus. So schnell wandelte ihre Meinung vom Hosianna zum Kreuzige hin. Es war nicht zu ertragen, dass dieser Prophet sich wehrlos den Menschen hat ausliefern lassen. Es war nicht zu ertragen, dass er nicht die politische Herrschaft aufgerichtet hat. Dass er nicht die Herrschaft, die politische Herrschaft mit einem Schlag gerichtet hat. Denn Jesus wollte eigentlich nur über unsere Herzen herrschen. Wir haben von Camus gehört, der Wurm sitzt im Herzen des Menschen. Dort will er regieren. Nicht in der Politik. Nicht in erster Linie in der Politik. Wenn es heißt, dass Jesus in unseren Herzen herrschen will, dann heißt das auch, dass wir unser Leben ändern müssten, damit seine Herrschaft zur Geltung kommt. Und das ist sehr unbequem. Es ist nichts unbequemer als Vorstellung, dass wir unser Leben ändern müssen, dass etwas in unserem Leben nicht stimmt. Darum sind die vielen Jesusbilder viel bequemer Und darum haben sie sicherlich auch mehr Anhänger als das unbequeme Kreuz. Das Kreuz rückt sehr stark an den Leib. Es geht uns alle etwas an. Also ein Tod direkt etwas mit seinem eigentlichen Herrschaftsanspruch, unserem Leben zu tun hat. Aber von Gott werden die selig gepriesen, die sich von ihm ändern lassen wollen. Die anerkennen, ja, herrsche du in mir, Herr, Jesus Christus. Der Wurm sitzt in meinem Herzen. Nimm ihn weg von mir. Petrus hat sein Leben geändert. Er war ein einfacher Fischer in einem unbedeutenden Kaff mitten im Nirgendwo. Er wurde neben Paulus zum größten Apostel und gründete eine Kirche, wurde ein Fels. Das heißt es, sein Leben zu verändern. Unglaubliche Veränderung. Gut, Petrus ist wirklich was Außergewöhnliches, aber etwas Ähnliches kann auch mit uns geschehen. Die Menge aber, was ist mit ihr? Sie blieb dieselbe. Wir hören nichts mehr von ihr. Vor kurzem habe ich einen weisen Spruch gehört. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, dann ist Leiden die einzige mögliche Antwort. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, dann ist Leiden die einzige mögliche Antwort. Und das war bei Gott der Fall. Er wollte uns lieben, aber wir haben rebelliert, wir haben geschrien, kreuzige ihn. Darum musste er leiden. Und wenn die Kirche in Anlehnung an Petrus wenig von diesem Lieben und Leiden wissen will und lieber die schönen Jesusbilder haben will, dann antwortet Jesus in nicht gerade freundlichen Worten: Weiche von mir, Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Du bist deine eigenen menschlichen Gedanken, mich überstülpen. Du bist mir ein Ärgernis, sagt Jesus zu Petrus. In Paulusbriefen wird das Kreuz als ein Ärgernis beschrieben. Für die Welt ist das Kreuz ein Ärgernis, eine Provokation, ein Skandal. Für Gott sind Menschen, die nichts vom Kreuz wissen wollen, ein Ärgernis, ein Skandal. Ärgernis bedeutet auf Griechisch hier Skandalon. Da stammt das Wort Skandal auch. Ärgernis, wörtlich heißt es ein Stolperstein. Das Kreuz bleibt ein Stolperstein, Skandal. Jesu Jünger können ein Fels sein oder ein Stolperstein. Es ist an uns zu wählen, was wir wollen. Wir können das Blut Christi verleugnen und wir haben vielleicht ein gemütliches Leben, aber wir bleiben ein Stolperstein für Gott. Wir können aber Jesus Christus als unseren gekreuzigten Herrn bekennen und in der Nachfolge Jesu auch das eigene Kreuz auf uns nehmen. Um der Liebe willen. Wir haben dann vielleicht nicht unbedingt ein gemütliches Leben, aber wir bleiben ein Fels, auf dem das Reich Gottes gebaut wird, das Bestand haben wird und nicht umgerissen wird, nicht untergehen wird. Und wir bleiben dann zwar auch ein Stolperstein, diesmal aber nicht für Gott, sondern für die Welt. Es liegt an uns zu wählen. Bleibt noch die Frage zu beantworten, was es denn mit der Frage von Camus auf sich hat. Ist es das Leben wert, gelebt zu werden oder nicht? Das ist doch die eigentliche Frage der Philosophie laut Camus. Und welche Jesusbilder können da eine Antwort geben? Erinnern wir uns, das Problem ist nicht ein soziales Problem. Das Problem ist der Wurm, der im Herzen des Menschen sitzt. Dort tauchen die Fragen auf, ob das Leben es wert ist, wirklich gelebt zu werden. Und genau dort will Jesus seinen Platz einnehmen. Genau dort will er herrschen. Das kann er, Jesus, aber nur, wenn er sich selbst hingibt, für uns aus Liebe, dass er bis zum Äußersten, bis zum Tod uns zeigt. Und egal, wie der Mensch auf die Frage von Camus antwortet und welche Konsequenzen er auch daraus zieht, Gott hat diese Frage schon beantwortet. Dass es lebenswert ist? Allemal. Denn Gott ist auf Erden gekommen und hat darum gezeigt, ja, ich will leben, ich bejahe das Leben. Hat beschlossen, hier auf Erden zu leben. Wie können wir dann sagen, nein, wir wollen nicht leben. Wir wollen nicht das Leben ergreifen. Und den Selbstmord brauchst du, Mensch, nicht zu denken. So spricht Jesus, ich habe mich bereits für dich töten lassen, damit du leben kannst. Für dich besteht kein Grund mehr, am Leben zu verzweifeln, denn ich habe das Leben geheiligt, den Tod überwunden. Und ich will, dass du lebst. Es ist kein billiger Trost, nur eine billige Aussage. Denn es kostete das teure Blut unseres Gottes, des gesalbten Gottes, des Messias. So wie es eigentlich nicht egal ist, wie wir auf die Frage von Camus antworten, ob das Leben lebenswert ist oder nicht. So ist es auch nicht egal, wie wir die Frage antworten, wer ist Jesus von Nazareth? Mögen wir auf beide Fragen die rechten Antworten geben, durch unser Leben bestätigen. Amen.